Wir haben ja dieses Mal und wenn wir auch nächstes Mal wieder haben, jeweils 2 Wochenabschnitte, um eben die Josefsgeschichte noch vor Weihnachten zu Ende zu bringen. Und danach sind ja dann 2 Wochen Pause. Und es beginnt also damit, dass Jakob nach vielem Umherwandern sich also endlich niederlässt im Land Kanaan, und er aber Josef unter seinen 12 Söhnen als den geliebtesten Sohn hat, ihm auch ein besonderes Kleid, prächtiges Kleid machen lässt, und das Ganze die anderen Brüder eifersüchtig macht. Dazu kommen dann noch Träume von Josef, die ihn als Herrscher über seine Brüder erscheinen lassen. Und er erzählt die auch ohne Probleme seinen Brüdern, die weniger begeistert sind davon. Das heißt eigentlich immer wieder, der Hass und die Eifersucht der Brüder wird nur noch größer. Und es scheint, also diese Geschichte, wo Jakob sich jetzt niederlässt, spielt wohl in Hebron, also eher im südlichen Teil des Landes. Und es scheint, dass die anderen Brüder wohl diese Familienspannungen leid sind und wieder nach Sichem, wo ja die Geschichte mit Dina gespielt hatte, das heutige Nablus, zurückgekehrt sind und dort das Vieh weiden. Und schließlich schickt dann Jakob Josef zu seinen Brüdern, um zu gucken, wie es ihnen geht. In Sichem findet Josef die Brüder nicht. Er findet dort wird gefunden von einem rätselhaften Mann, der ihn fragt, was er denn will, und der ihm sagt, Josef sagt ihm, ich suche meine Brüder, und der Mann sagt ihm, ich habe sie nach Dothan gehen sehen, und daraufhin geht Josef nach Dothan. Die Brüder sehen ihn aus der Entfernung kommen und sind schon auch zornig, nur sein prächtiges Kleid zu sehen. Und kommt der Gedanke, ihn doch zu töten, vielleicht, um diesen Bruder endlich loszuwerden. Ruben schlägt schließlich vor, ihn nicht eindeutig mit eigener Hand zu töten, sondern ihn in eine Grube zu werfen, wobei er den Hintergedanken hat, in einem unbeobachteten Moment Josef da rauszuholen und ihn zum Vater zurückzubringen. Und Juda kommt auf die Idee, Josef zu verkaufen. Und er wird auch wirklich in die Grube geworfen. Auch vorher wird ihm das Kleid ausgezogen. Und während die Brüder noch diskutieren, ob sie ihn jetzt verkaufen, kommen schon Midianiter und Ismaeliter vorbei. Und im Grunde genommen findet der Verkauf Josefs statt, ohne dass die Brüder das überhaupt merken, was man gar nicht so gewohnt ist, vielleicht von der Geschichte, wenn man es genau liest. Sind es die Midianiter, die ihn aus der Grube holen und ihn weiterverkaufen an die Ismaeliter, die ihn nach Ägypten bringen? Das sind eben Kaufleute, die auf Durchreise sind mit ihren Waren. Und dann heißt es eben, dass Josef nach Ägypten verkauft ist. Und dann kommt die Unterbrechung der Geschichte. Dann geht es nämlich weiter mit Juda, der seine Brüder verlässt, nach Adullam geht, ein Ort etwas südwestlich von Jerusalem. Und er heiratet dort die Tochter eines Kanaanäers, deren Name nicht gesagt wird, bekommt mit ihr 3 Kinder. Und nach einiger Zeit dann wohl entscheidet er sich, dem ältesten Sohn eher eine Frau zu geben, Tamar. Und es heißt dann, dass er schlecht in den Augen Gottes war und Gott ihn tötet, ohne dass uns gesagt wird, warum. Dann gibt Juda Tamar seinem zweiten Sohn Onan, der aber nicht mit seiner Schwägerin Verkehr haben möchte, weil er sich sagt, dass dann seine Kinder im Grunde genommen als Kinder seines verstorbenen Bruders gelten würden und er nicht selber zur Nachkommen kommt. Und von daher lässt er seinen Samen auf die Erde fließen, wo dann eben auch die Onanie schließlich herkommt aus dieser Tat des Onan. Und auch Onan wird von Gott getötet. Dann bleibt noch der dritte Sohn Schela übrig, aber Juda hat Angst, ihn Tamar zu geben, weil er meint, dass Tamar dafür verantwortlich ist, dass die beiden anderen gestorben sind, und schickt sie zurück in das Haus ihres Vaters. Und dann nach einiger Zeit stirbt die Frau Judas. Und Schela wäre inzwischen eigentlich alt genug, dass Tamar ihn heiraten könnte, aber das geschieht nicht. Und als Juda jetzt nach der Trauerzeit zum Schafscheren geht, verlässt Tamar das Haus, zieht, verkleidet sich als Dirne, setzt sich an den Straßenrand und Juda möchte mit ihr Verkehr haben und sie verlangt dafür natürlich einen Gehalt und auch ein Pfand, nämlich seinen Siegelring und seinen Stab. Und danach geht sie zurück in das Haus ihres Vaters, während Juda die Dirne, der eigentlich sein Ziegenböcklein bringen wollte, nicht mehr findet und also ohne seinen Stab und seinen Siegelring bleibt. Und nach 3 Monaten wird ihm gesagt, dass Tamar schwanger ist, von unbekannter Quelle her, und er will sie hinrichten lassen. Sie schickt ihm seine Pfänder und er gibt zu, dass er der Vater ist. Und auf die Weise wird sie gerettet und gebiert dann Zwillinge, die sich im Mutterleib auch nochmal streiten, wer der Erste sein soll. Und der durchbricht, Peretz, wird dann schließlich, das steht jetzt hier nicht im biblischen Text, das füge ich noch hinzu, wird der Ahne der davidischen Dynastie werden. Soweit die Geschichte von Juda und Tamar. Und dann kommen wir zurück zu Josef, der also in das Haus des Potiphar, eines hohen ägyptischen Hofbeamten, verkauft worden ist. Und es heißt dort auch schon, dass Josef Gunst in den Augen seines Herrn findet und weil Gott mit ihm ist, eigentlich ihm alles gelingt und darum auch Leute ihm vertrauen. Und er wird als Verwalter über das Haus eingesetzt, kann dort eigentlich schalten, wie er will. Aufgrund seiner Schönheit verliebt sich die Frau des Potiphar in ihn und will ihn verführen. Und Josef entgeht dem schließlich dadurch, dass er flieht, als sie ihn eigentlich schon fast mit Gewalt festhalten will. Und dann dreht die Frau die Geschichte um, nachdem ihr, ja, man muss fast wohl schon Vergewaltigungsversuch nennen, gescheitert ist. Und sie beschwert sich bei ihrem Mann, dass es eben Josef gewesen sei, der sie habe verführen wollen. Darauf kommt Josef ins Gefängnis. Aber auch dort, jetzt ist das wohl offensichtlich das Staatsgefängnis, wo politische Gefangene sind. Und auch dort findet er sofort Gefallen bei dem Aufseher und wird als Aufseher über die Gefangenen eingesetzt, zu denen sehr bald auch der Mundschenk und der Bäcker des Pharao gehören. Und die haben Träume in einer Nacht, die Josef gelingt zu deuten, daraufhin, dass der Mundschenk in seinen Dienst wieder eingesetzt werden wird, während der Bäcker hingerichtet werden wird. Und beides geschieht so. Und Josef hatte zwar dem Mundschenk gesagt, wenn er denn zurückkommt in sein Amt, sollte er sich für ihn verwenden, aber der Mundschenk vergisst ihn. Und Josef bleibt noch mal 2 Jahre im Gefängnis. Das ist das Ende unseres ersten Wochenabschnitts. Und dann geht es eben damit weiter, dass nach diesen 2 Jahren jetzt Pharao träumt von Kühen, von denen die Dünnen die Fetten auffressen und von fetten und verdorrten Ähren. Und alle die Weisen Ägyptens können den Traum nicht deuten. Und jetzt erinnert sich der Mundschenk, dass da noch ein hebräischer Junge war, der Träume deuten kann. Und Josef wird eilends aus dem Gefängnis geholt, geht zu Pharao. Pharao erzählt ihm die Träume und Josef weiß sie sofort auszulegen auf 7 reiche Jahre und 7 Hungerjahre, die bevorstehen. Alle sind beeindruckt von der Deutung und auch von der Empfehlung Josefs, während der 7 reichen Jahre Vorräte anzulegen, damit man die 7 Hungerjahre überstehen kann. Und so wird er eingesetzt, im Grunde genommen der 2. im Reich hinter Pharao zu sein und diese Versorgung zu organisieren. Er bekommt dann auch einen ägyptischen Namen, eine ägyptische Frau, die aus Nat, mit der er 2 Söhne bekommt. Und er bereitet eben Ägypten auf die Hungersnot vor. Als diese beginnt, kommen auch aus den umliegenden Ländern, aus Kanaan, Leute, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Und darunter sind auch die Brüder Josefs. Das heißt, die 10 Brüder, der jüngste Benjamin, ja, als der 2. Sohn von Rachel noch da ist, wird von Jakob nicht mitgeschickt. Und die Brüder kommen also an den Hof und erkennen natürlich Josef in seinem ägyptischen Sprech, in seiner ägyptischen Aufmachung nicht, aber Josef erkennt seine Brüder und beginnt im Grunde genommen jetzt seinen Plan, wie er wieder mit den Brüdern zusammenkommen will und klagt sie zunächst mal an, Spione zu sein, weil sie sozusagen als 10 Männer gleichzeitig gekommen sind und sie beteuern natürlich, dass sie unschuldig sind, erzählen, dass sie 12 Brüder sind, von denen einer schon nicht mehr ist, wie sie dunkel sagen, und der Jüngste noch beim Vater ist. Und dann sagt Josef, also wenn ihr euren jüngsten Bruder bringt, dann will ich euch glauben, dass es wahr ist, was ihr gesagt habt. Und inzwischen, also zunächst sagt er, sie sollen einen schicken, der den jüngsten Bruder holt. Schließlich lässt er sich dann überlegt er sich dann milder zu sein und sagt, einer soll zurückbleiben und die anderen sollen auch Nahrung für die Familie bringen. Und es wird dann, Simon wird zurückgehalten, vor den Augen der Brüder verhaftet. Die anderen ziehen zurück nach Kanaan, stellen schon auf dem Rastplatz unterwegs fest, dass das Geld, das sie mitgebracht hatten, um Getreide zu kaufen, ihnen zurückgegeben worden ist, wo ihnen natürlich schon ganz unheimlich wird. Und auch als sie das ihrem Vater erzählen, wird der natürlich auch besorgt. Und natürlich, dass Simon nicht da ist, macht ihm Sorgen. Und sie sagen ihm auch, wir können nur zurück und auch nur Simon holen, wenn wir Benjamin mitnehmen. Und Jakob sagt auf gar keinen Fall, es reicht, dass Josef verloren gegangen ist, ich gebe nicht noch Benjamin her. Schließlich aber sind die Vorräte aufgebraucht und wenn sie nicht verhungern wollen, müssen sie noch mal nach Kanaan ziehen. Und es ist schließlich Juda, der sich verbürgt beim Vater zu sagen, ich werde Benjamin zurückbringen, dass wo eigentlich keine Wahl mehr bleibt, Jakob sie losschickt und ihnen auch Gaben aus dem Land mitbringen lässt, um den Mann gefügig zu stimmen. Die Brüder kommen jetzt zu 11 zurück zu Josef, haben zunächst noch ein Gespräch mit dessen Hausverwalter, dem sie erklären, dass sie nicht wissen, wie das ihr Geld vom ersten Mal zurück in ihre Säcke gekommen sind. Und der Verwalter sagt, nein, alles in Ordnung, ich habe das Geld bekommen, soll sich keine Sorgen machen. Sie werden dann zum Essen eingeladen. Josef kommt, sorgt dafür, dass die Brüder in der Reihenfolge ihres Alters sitzen, was sie natürlich auch schon erstaunt werden lassen. Und natürlich identifiziert Josef den jüngsten Bruder. Und schließlich kann er auch nicht mehr an sich halten, lässt alle Ägypter aus dem Raum gehen und gibt sich zu erkennen. Die Brüder sind natürlich überrascht und natürlich auch peinlich berührt, weil sie sich erinnern, was sie mit Josef gemacht haben. Und Josef tröstet sie damit zu sagen, es war im Grunde genommen Gottes Plan. Auch ihr wolltet zwar mich töten, aber es war Gottes Plan, mich auf diese Weise zu retten und mich zum Retter für euch alle werden zu lassen, dadurch, dass ich jetzt hier in Ägypten euch Nahrung bringen kann. Und dann sagt er und geht zurück und sagt meinem Vater, wie groß ich hier geworden bin und sagt ihm, er soll ganz schnell kommen zu mir, das ganze Haus mitbringen, denn es sind ja noch 5 Jahre Hungersnot und es ist besser, wenn ihr da seid. Und so ziehen sie los. Josef lässt seinen Hausverwalter seinen Becher in dem Sack Benjamins verstecken. Und dann lässt er, als die Brüder schon gerade losgezogen sind, lässt er ihn nachsetzen und der Becher wird bei Benjamin gefunden, nachdem die Brüder vorher beteuert haben, natürlich haben wir nichts gestohlen, aber wir merken, dass irgendwas doch passiert ist. Dann ziehen sie aber alle gemeinsam zurück zu Josef, um zu sehen, wie es weitergehen soll. Und im Grunde genommen auch mit diesem Angebot, dass sie sagen, wir werden alle vor dir Sklaven sein, endet unser Wochenabschnitt dann. Und auch damit, dass Josef im Grunde genommen sagt, ich will nur einen, eben den Dieb, als Sklaven haben, alle anderen können zurückgehen. werden. Und in diesem spannenden Moment bricht es also ab. Und es wird dann im nächsten Abschnitt eben damit weitergehen, was jetzt Juda tut, der ja versprochen hatte, Benjamin zurückzubringen. Also das ist, ist der erste Teil der Josefsgeschichte also. Ich habe jetzt, das bietet sich für die Geschichte, denke ich, an, mehr Texte ausgesucht, abgesehen von der Geschichte von Juda und Tamar, die versuchen, so einen Gesamtüberblick zu geben. Und auch den ersten Text, den ich genommen habe von Soloveitchik, den hatten wir schon mal in unserer ersten Sitzung zum Buch Genesis mit den beiden Adams, die wir da hatten. Weil er nämlich einen Text hat, der die Josefsgeschichte mit Chanukka verbindet. Es ist nämlich nicht nur so, dass Chanukka immer mit Weihnachten zusammenhängt, sondern der Wochenabschnitt, also der zweite Wochenabschnitt ist es meistens, der eben mit dem der Befreiung Josefs aus dem Gefängnis beginnt, der fällt normalerweise in die Chanukka-Woche. Und das ist natürlich auch klar, dass man das nicht als zufällig ansieht und dafür Erklärungen sucht. Und ja, sehen wir uns erstmal den Text von Soloveitchik an, der auch zunächst mal auf diesen geheimnisvollen Mann eingeht. Es ist aufschlussreich, dass die Wochenabschnitte, die wir vor und an Chanukka lesen, von einem Ish, einem geheimnisvollen Mann, sprechen. Jakob blieb allein. Und dort rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufging. Das hatten wir im vorigen Abschnitt. Ein Mann fand ihn, den Josef, als er im Feld umherging. Und der Mann fragte ihn sagend, was suchst du? Und dann kommen noch die Verse, wo Josef dieser als Mann bezeichnet wird. Der Mann, der Herrscher des Landes ist, sprach grob zu uns. Der Mann hat uns eindrücklich gewarnt. Bringt dem Mann ein Geschenk hinunter, steht auf, geht wieder zu dem Mann. Der gemeinsame Nenner in all diesen Versen ist der Mann, eine anonyme Gestalt, erschreckend fremd in ihrem Benehmen bis hin zum Absurden. Das absurde Element schlägt sich in Furcht nieder, grässlicher Furcht. Was sich in Furcht niederschlägt, ist die Episode des »Und dort rang ein Mann mit ihm«. Was wir fürchten, ist die Anonymität sowohl des Feindes als auch seiner Forderungen. Wer ist er? Woher kommt er? Wen vertritt er? Wie kann man den Streit mit ihm beilegen? Bibel gibt auf diese beunruhigenden Fragen keine Antwort. Eine Wolke von Anonymität umgibt die ganze Episode. Wir wissen nichts über die Natur und den Zweck des Kampfes, des bitteren Ringens. Der Unhold wollte Jakob vernichten. Keine Verzeihung wurde erbeten, keine Gnade gewährt. Das Geheimnis, die Stille, die Absurdität, die Anonymität erregen grässliche Furcht. Ähnlich spielt der Mann im Drama des Verkaufs Josefs eine unheimliche Rolle. Ein Mann fand ihn, als er im Feld umherging. Und der Mann fragte ihn, sagend, was suchst du? Wer war er? Warum sprach er Josef an? Die Bibel hat den Ausdruck Mann absichtlich wiederholt. Prima facie, unnötigerweise. Sie hätte den Ausdruck in der zweiten Hälfte des Satzes weglassen können. Außerdem erscheint das Substantiv Mann im nächsten Vers. Der Mann sagte, sie sind von hier weggegangen. Denn ich hörte sie sagen, lass uns nach Dothan gehen. Selbst hier hätte die Tora das Wort der Mann weglassen können. Warum wird das Wort wiederholt? Die Antwort ist offensichtlich. Die Wiederholung des Ausdrucks der Mann will das Ungewöhnliche an den Zusammentreffen betonen. Die merkwürdige Rolle, die der anonyme Mann, der weder Jakob noch Josef kennt, betonen. Es war taktlos, von Seiten des Mannes Josef anzusprechen. Er vermutete offensichtlich, dass Josef sich verloren fühlte. Ein Mann fand ihn, als er im Feld herumging. Aber warum vertraute Josef dem Mann, einem unbekannten Fremden? Und wie konnte der Mann Josefs kryptische Antwort, ich suche meine Brüder, mit den 10 Leuten in Verbindung bringen, die er vorher gesehen hatte? Es ist ein merkwürdiges Zusammentreffen, dass der Mann wusste, wohin die Brüder von Sichem gegangen waren. Die Tora wiederholt den Ausdruck Mann, um zu betonen, dass er nicht bloß ein Mann war. Er war mehr als das. Der Mann war der Engel, der über die jüdische Geschichte wacht. Der, als Bevollmächtigter des Allmächtigen, ihre Geschehnisse leitet und ihre Ziele verfolgt. Er traf Josef. Und aufgrund dieses Treffens wurde Josefs Drama komplexer, verwirrender und erschreckender. Josef zögerte. Schließlich ergab er sich einfach dem Mann, seinem Schicksal. Der Mann fällte für Josef die Entscheidung, nach Dothan zu gehen. Damit besiegelte er das Schicksal Jakobs und seines Hauses und setzte ihn Knechtschaft, Not und Einsamkeit aus. Er schickte Josef aus, als erster Jude die tragische Erfahrung der Galut, des Exils, zu machen. Meiner Meinung nach ist der Mann, der Josef begegnete, derselbe Mann, der Jakob in dieser dunklen, grässlichen Nacht begegnete. Als Jakob allein, ohne Freunde und Kameraden, bis zum Tagesanbruch ringen musste. Was sagte der Mann Jakob? Deine Geschichte wird voll von Konflikten und Kämpfen sein. Du magst aus dem Kampf mit Esau unversehrt hervorgehen, aber du wirst mit anderen konfrontiert werden, die sich dir entgegenstellen. Dieser Mann personifiziert die tragisch-paradoxen Augenblicke in unserer Geschichte. In Miketz erscheint der Mann ebenfalls mehrere Male. Die Rolle des Mannes verwirrte Jakob und seine Söhne völlig. Was wollte der Mann? Warum quälte er sie? Weder sie noch Jakob begriffen. Wieder fühlten sie, dass etwas Geheimnisvolles aus der Konfrontation hervorgeht, obwohl sie es nicht erklären konnten. Wieder war der Mann der ferne Stern, der gute Dinge zusammenbringt, obwohl es verwirrend und beängstigend ist. Rashi sagt uns, dass der Mann, der Josef begegnete, der Engel Gabriel war, der Vollstrecker der jüdischen Geschichte, die von Gott geplant und gewollt ist. Josef wurde mit jüdischem Schicksal konfrontiert. Das ist der Mann. Was war Josefs Aufgabe? Eine merkwürdige Rolle wurde ihm auferlegt, eine, die ein aufopferndes und heroisches Leben verlangte. Das Haus Abrahams, Isaaks und Jakobs war durch eine geheime Übereinkunft, die Teil der allübergreifenden Bundeserwählung Abrahams war, dazu bestimmt, dass seine Kinder Fremde sein werden in einem Land, das ihnen nicht gehört und ihnen dienen werden. Und sie werden ihnen 400 Jahre Bedrängnis bereiten. Bevor die Kinder Abrahams in dieses Abenteuer von Exil und Knechtschaft verwickelt wurden, musste eine grundsätzliche Wahrheit festgelegt werden. Ob es möglich ist oder nicht, dass die Bundesgemeinschaft so viele Jahre in einem Land, das ihr nicht gehört, verbringen kann, ohne ihre Identität zu verlieren. Beide, Jakob und Josef, mussten dies beweisen. Jakob musste beweisen, dass die Tora in Armut und Unterdrückung verwirklicht werden kann. Dass der Immigrant, wie hart auch immer er für seinen Lebensunterhalt arbeiten muss, wie arm und unterdrückt er auch ist, in der Lage ist, wenn er sich dazu entschließt, der althergebrachten Tradition Hingabe und Loyalität zu erweisen. Josefs Mission war es, zu beweisen, dass enormer Erfolg, unbegrenzter Reichtum, bewundert werden, Prominenz und Macht mit einem heiligen, dem Bund verpflichteten Leben nicht in Widerspruch stehen. Was ist Chanukka? Wie benutzte der Allmächtige die Hasmonäer, um die Bundesgemeinschaft zu retten? Die Hasmonäer ergriffen die Initiative. Gott wollte, dass sie das Heiligtum verteidigen, die Ehre jüdischer Frauen, den Stolz des Volkes und die Größe der Tora beschützten. Sie kämpften wie Löwen, selbstlos und mit unendlicher Hingabe. Natürlich besiegte Gott den Feind, nachdem der Mensch sein Teil getan hatte. Die Hasmonäer wurden mit demselben Schicksal wie Josef konfrontiert, dem Schicksal des Leidens. Es ist ein großes und heroisches Schicksal, aber ein sehr schwieriges. Ja, da haben wir im Grunde genommen den Versuch, die Josefs Geschichte vor dem Hintergrund jüdischer Geschichte überhaupt zu deuten. Und was eben auch an dem Chanukka-Fest zusammen mit dem Purim-Fest unter den jüdischen Feiertagen besonders ist, ist, dass das eigentlich nachbiblische Feste sind, die von den Rabbinen eingeführt worden sind. Das Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels im Jahr 165 vor, nachdem er durch den Seleukidenkönig Antiochos IV. Epiphanes geschändet worden war. Die Makkabäer-Bücher erzählen den militärischen Kampf, um das zu erreichen, während in der rabbinischen Tradition und dann eben auch für die praktische Feier die Legende von dem Ölfässchen wichtig geworden ist, dass als sie den Tempel reinigen wollten, nur ein kleines Ölfass da war, das einen Tag im Normalfall gereicht hätte, um die Menorah, den Tempelleuchter, zu entzünden und es durch ein Wunder dann eben 8 Tage gereicht hat, bis man neues Öl hergestellt hatte. Und darum werden eben heute während der 8 Chanukka-Tage wird jeden Tag eine Kerze mehr entzündet, um dieses Lichtwunder zu zeigen. Und im Gegensatz zu Pessach, wo ja erzählt wird von dem machtvollen Eingreifen Gottes beim Auszug aus Ägypten, ist Chanukka ein Fest, wo man ja eigentlich nur durch Interpretation sagen kann, da hat Gott gewirkt. Denn man sieht Menschen handeln, und die Vermutung ist eben, dass Gott dahinter steht. Und ähnlich ist es bei der Josefsgeschichte. Und darauf im Grunde genommen geht Soloveitschik ein. Und wir haben hier natürlich auch jemanden, der hinter dem Trauma der Shoah steht, der selber noch in Osteuropa in den traditionellen Torah-Hochschulen aufgewachsen ist, der noch kurz vor der Machtergreifung der Nazis in Berlin studiert hat und eigentlich eher zufällig, er ist nicht geflohen, sondern kurz vor der Machtergreifung eben, um als Rabbiner tätig zu werden, in die USA gegangen ist, und aus der Ferne im Grunde genommen erlebt hat, wie die Welt, in der er aufgewachsen war, zerstört worden war und in der Shoah sicher auch eine nochmal eine furchtbare Steigerung von jüdischem Schicksal während der Jahrhunderte gesehen hat. Und das alles spiegelt sich sicher mit hier in seinem Text. Ja, machen wir hier einen kurzen Einschnitt für Nachfragen, Anmerkungen, eigene Überlegungen. Der Satz, mit dem die Geschichte beginnt, und es geschah in derselben Zeit, da zog Juda hinab von seinen Brüdern. Und an diesem Satz macht sie jetzt im Midrash Genesis Rabbah werden jetzt viele Erklärungen festgemacht. Es ist oft gerade der einleitende Satz eines Abschnitts, wo man versucht, möglichst viel rauszuziehen. Und hier geht es jetzt wirklich darum, wie wird das Verhalten Judas hier interpretiert. Und der Midrasch stellt verschiedene Optionen nebeneinander. Die erste ist in Verbindung mit dem Vers in Malachi 2,11. Gott sprach zu Juda, du hast geleugnet, gelogen, es ist Greuel verübt worden in Israel, Juda ist entweiht. Diese Prophetie Malachis natürlich geht auf den Stamm Juda, nicht auf die Person Judas. Und ist eben eine Kritik an dem Abfall von der Tora. Und das wird hier mit diesem Satz des Hinabgehens Judas in Verbindung gebracht. Und genau umgekehrt ist der nächste Vorschlag, der unsere Geschichte mit Micha 1,15 zusammenbringt. Bis nach Adulam wird die Ehre Israels kommen. Wie es heißt, er wandte sich zu einem Manne von Adulam. Sozusagen, es ist ein Kompliment offensichtlich. Wenn Juda irgendwo hingeht, bringt er sozusagen die ganze Würde seiner Person mit. Und das ist ein Kompliment für diesen Ort Adulam. Die nächste Verbindung kommt mit Jesaja 66, 7, wo es heißt, bevor sie ihre Wehen bekommt, hat sie geboren. Und das heißt jetzt, welche Stelle sagen will, bevor noch der erste Unterjocher, Pharao, geboren wurde, war schon der letzte Erlöser geboren. Das ist also der Versuch, die beiden Geschichten zu verbinden. Das heißt, als Josef nach Ägypten kommt, ist ja der unterdrückende Pharao noch nicht geboren. Wir haben den Pharao, der Josef zum Herrscher in Ägypten macht, noch nicht seinen Nachfolger. Und während also in Ägypten die Geschichte langsam ihren Lauf nimmt, wird schon der Sohn Judas, nämlich Peretz, der ältere Zwilling von Tamar, geboren, der der Ahnherr Davids und damit der Ahnherr des Messias werden wird. Eine weitere Interpretation: Es geschah in derselben Zeit. Also wenn es heißt derselben Zeit, müssen wir ja fragen, was geschieht vorher? Die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten. Eigentlich hätte dieser Abschnitt mit den Worten beginnen sollen: Josef wurde nach Ägypten verkauft. Wozu nun die Erzählung, es geschah in derselben Zeit? Rabbi Elazar sagt, um das Hinabstiegen des einen mit dem des anderen in Verbindung zu bringen. Denn auch nach Ägypten steigt man immer hinab mit dem Blick auf das Land Kanaan. Rabbi Jochanan dagegen erklärte mit Bezug auf Genesis 37, 32, 33, Jakob erkannte es und 38, 25, 26, Juda erkannte es. Also wir haben das Erkennen in sowohl wo Jakob in dem blutbeschmierten Gewand das Prachtkleid Josefs erkennt und daraus die Folgerung zieht, dass Josef von einem wilden Tier zerrissen ist. Und Juda erkennt die Pfänder, die Tamar ihm schicken lässt und erkennt damit, dass er der Vater ihres Kindes ist. Und der Midrasch formuliert so weiter, um ein Erkennen auf das andere Erkennen folgen zu lassen. Und der Übersetzer hier, August Wünsche, interpretiert, das heißt, die Strafe für Juda folgte unmittelbar auf die Sünde des Verkaufes von Josef. Rabbi Samuel wieder sagt, um die Geschichte der Tamar mit der Geschichte von Potiphas Weibe zu verbinden. Wie letztere, so hatte auch jene eine lautere Absicht, den König von Israel, David, zu stellen. Denn nach Rabbi Joshua ben Levi hatte sie in den Sternen gelesen, sie werde einst von Juda einen Sohn stellen. Sie wusste nur nicht, ob derselbe von ihr oder von ihrer Tochter kommen werde. Auch ein Versuch zu erklären, warum Tamar nicht darauf verzichtet, sozusagen Kinder aus Josefs Familie zu bekommen. Dass hier die Frau Potiphas positiv dargestellt wird, ist eigentlich relativ selten. Sondern es gibt auch andere Interpretationen, die eher sagen, sie wird genau als das Gegenteil von Tamar dargestellt, während es Tamar darum geht, ein Kind zu bekommen und die Dynastie weiterzubringen, geht es Potiphas Frau nur um Sex. Aber hier ist offensichtlich eine positivere Sicht, die vielleicht auch was damit zu tun hat, dass auch Potiphas Frau etwas das Besondere an Josef sowie Tamar an der Familie Judas erkannt hat. Eine weitere Interpretation: Und Juda ging hinab von seinen Brüdern. Nach den Rabbinen ist der Sinn, kommt, wir wollen uns versorgen. Das heißt, wir wollen heiraten. Früher gab man uns die Weiber. Jetzt ist er, Jakob, aber mit seinem Sack und Fasten beschäftigt. So wollen wir uns die Weiber nehmen. Da sprachen sie zu Juda: Bist du nicht das Haupt von uns allen? Mache du den Anfang und versorge dich selbst. Darauf stieg er hinab, denn das war für ihn eine Erniedrigung, eine Nicht-Israelitin zu heiraten. Es war ein Sturz für ihn, denn er begrub sein Weib und seine Söhne. Rabbi Juda bar Shimon und Rabbi Hanin sagten im Namen des Rabbi Jochanan: Wer ein gutes Werk anfängt und es nicht beendigt, begräbt sein Weib und seine Kinder. Das kannst du von Juda lernen. Wieso? Er sprach zu seinen Brüdern: Was haben wir für einen Vorteil, wenn wir ihn umbringen? Er hätte ihn aber auf seine Schulter nehmen und zu seinem Vater tragen sollen. Und was war die Folge? Er begrub sein Weib und seine Kinder. Hier wurde gerade schon erwähnt, dass es eine Erniedrigung war für Juda, eine Nicht-Israelitin zu heiraten. Und dieser Punkt ist auch wirklich ein großer Stein des Anstoßes, vor allem für die mittelalterlichen Ausleger, ob denn Juda wirklich eine Kanaaniterin geheiratet haben kann. Denn wir hatten ja bisher gehört von Abraham, von Isaak, von Rebekka, wie absolut unakzeptabel es ist, eine Kanaaniterin zu heiraten, und jetzt plötzlich soll Josef das getan haben. Und da gibt es jetzt verschiedene Wege zu versuchen, diesen Anstoß zu beseitigen. Wir finden bei Ibn Ezra die beiden Möglichkeiten. Also das hebräische Wort Knaani Er sagt Ibn Ezra, manche sagen Händler, wie in Hosea 12,8 und Sacharja 14,21. Denn es gibt im Grunde genommen drei Bibeltexte. Ibn Ezra führt hier nur zwei an, wo das Wort Knaani Händler bedeutet. Aber ansonsten heißt es, und das ist natürlich viel mehr Stellen, heißt es immer Kanaaniter. Und Ibn Ezra gibt auch zu, und möglicherweise ist es in der wörtlichen Bedeutung, also eben als Angehöriger des Volkes der Kanaaniter, zu verstehen. Radak macht das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Die Tochter eines Kanaani. Nicht ihr Name wird genannt, sondern ihr Vater. Und wir wissen nicht, warum. Kanaani, wie die aramäische Übersetzung. Und die aramäische Übersetzung sagt eben schon Händler. Er war ein Händler aus den anderen Völkern und wohnte dort in Kanaan. Denn die Söhne Jakobs hielten sich wie die Väter zurück, Töchter Kanaans zu heiraten. Denn Simon, der eine Frau von den Töchtern Kanaans nahm, wird zu seinem Schimpf erwähnt und von seinen Brüdern getrennt. Und es heißt, und Saul, der Sohn der Kanaaniterin. Also aus dem Zusammenhang sagt Radak, das kann nicht sein, dass er eine Kanaaniterin geheiratet hat, denn schon die Väter haben das ja nicht getan. Und außerdem gibt es in der Liste der Söhne und Enkel Jakobs, die nach Ägypten kommen, in Genesis 46, wird ein Sohn Simons erwähnt, von dem ausdrücklich gesagt wird, Saul, der Sohn der Kanaaniterin. Und daraus kann man ja dann vielleicht die Schlussfolgerung ziehen, dass die anderen eben nicht Söhne von Kanaaniterinnen waren. Es gibt allerdings auch die andere Interpretation im Zusammenhang mit Dina, deren Geschichte wir letztes Mal hatten, dass die Kanaaniterin eigentlich Dina ist, die durch ihren intimen Kontakt mit dem Kanaaniter selber als Kanaaniterin bezeichnet wird und dass im Grunde genommen Simon sie pro forma geheiratet hat nach der Geschichte mit Sichem, damit sie nicht alleine dasteht und Saul also letztlich dann der Sohn Dinas war. Das ist eine andere Interpretation. Ramban macht es ganz lang, wo man wirklich merkt, er kann den Gedanken nicht ertragen, dass Juda eine Kanaaniterin geheiratet hat und versucht, alle möglichen Argumente zu bringen, dass es nicht so ist. Ob eines überzeugt, ist eine andere Frage. Hören wir es uns mal an. Die Tochter eines Kanaani, Onkelos, das ist die wichtigste aramäische Übersetzung, sagte Tagara, das heißt ein Händler, der kam, um im Land von seiner Ware zu leben. Und er will sagen, dass die Söhne Jakobs sich davor hüteten, Kanaaniterinnen zu heiraten, wie es ihr Vater Isaak befohlen hatte und auch Abraham. Und so wird auch im Talmud, im Traktat Pesachim erwähnt, dass ihre Frauen Ägypterinnen, Ammoniterinnen, Moabiterinnen und Vornehme von den Söhnen Ismaels und den Söhnen Keturas waren. Und darum sagt die Schrift spezifisch über Saul, den Sohn Simons, und Saul, der Sohn der Kanaaniterin. Denn er war der einzige Sohn einer Kanaaniterin. Und auch dort wurde ausgelegt, dass es sich um Dina handelte, die von einem Kanaaniter beschlafen wurde. Und unsere Rabbinen hatten unterschiedliche Meinungen über die Sache. Sie sagten, Rabbi Yehuda sagt, Zwillingsschwestern wurden mit den Stammesvätern geboren und sie heirateten sie. Auf die Weise hätte man dann natürlich sozusagen eine reine Abstammung nur aus Jakob. Rabbi Nechemia sagt, sie waren Kanaaniterinnen. Und möglicherweise ging es Rabbi Nechemia nicht um ihre genaue Herkunft. Und er wollte nur sagen, dass sie von den Frauen des Landes Kanaan nahmen. Aber diese waren von den Fremdlingen und den Beisassen, die aus allen Ländern kommen oder Ammoniterinnen und Moabiterinnen und von den übrigen Völkern. Denn er wollte nur Rabbi Yehuda widersprechen, dass sie nicht ihre Schwestern heirateten. Denn die Schwester mütterlicherseits ist den Noachiten verboten. Und nach Rabbi Juda müssen die Söhne Leas die Zwillingsschwestern der anderen sechs heiraten und diese werden deren Zwillingsschwestern heiraten. Oder Rabbi Nechemia akzeptierte die Deutung mit den Zwillingsschwestern überhaupt nicht. Und Jakob hatte keine Tochter außer Dina, entsprechend der wörtlichen Bedeutung der Schrift. Und der Logik nach ist es nicht richtig, dass alle Kanaaniterinnen heirateten, sodass unter denen, die das Land erben werden, Same Kanaans des verfluchten Knechtes wie auch Same Abrahams sei. Und die Schrift hat befohlen, sie mit dem Bann zu belegen und niemand soll von ihnen übrig bleiben. Da kommen alle die Argumente, die wir schon hatten, warum Abraham keine kanaanitische Schwiegertochter haben will. Und in jedem Fall ist der Mann hier ein Händler. Denn warum sollte die Schrift sagen, dass er Kanaani seiner Herkunft nach ist? denn alle Bewohner des Landes waren Kanaaniter, von den Perisitern und den Jebusitern und von ihren Brüdern, denn alle führten sich auf Kanaan zurück und Adullam liegt im Land Kanaan. Und es wäre angemessen gewesen zu sagen, und Juda nahm dort eine Frau und ihr Name war, wie die Namen der Frauen im Fall von Tamar, der Frauen Esaus und der übrigen erwähnt werden. Aber in seinem Fall wurde erklärt, dass er Händler ist, der nicht aus dem Land war, das den Chivitern oder Amoritern gehörte. Und das ist die Bedeutung von, und Juda sah dort die Tochter eines Kanaani. Denn wegen ihres Vaters, der eben kein biologischer Kanaanäer war, heiratete er sie. Und der Schriftvers, der sagt, die Söhne Judas waren Er, Onan und Schela. Die drei wurden ihm von der Tochter Schuas, der Kanaanit, geboren. Also haben wir die weibliche Form, wo also die Tochter selber Kanaanit genannt wird. Weil sie die Tochter eines Kanaani war, wurde sie so genannt. Denn dieser Mann war bei ihnen der Händler genannt. Denn er war bekannt und ausgezeichnet für seine Ware, um deren Willen er dort wohnte. Und so war auch Tamar, die Tochter eines Fremdlings im Land, nicht die Tochter eines Kanaani seiner Herkunft nach. Denn davor bewahre uns, dass unser Herr David und der gerechte Messias, der uns in Bälde erscheine, aus dem Samen Kanaans des verfluchten Knechtes ist. Und unsere Rabbiner sagen, dass Tamar die Tochter Schems war. Und er war Priester des höchsten Gottes. Also man merkt, Ramban kann es einfach nicht ertragen, dass Juda eine Kanaaniterin geheiratet hat und noch viel weniger, dass Tamar eine Kanaaniterin war, denn dann wären die Kanaaniter ja in der Genealogie des Messias. Und er versucht, also er bringt durchaus, würde ich sagen, auch einige logische Argumente, aber es steht sicher auch ganz stark im Hintergrund, es darf einfach nicht sein und er versucht alles, um das zu widerlegen. Während in der modernen Zeit auch die jüdischen Ausleger eher den Gedanken aufgeben, dass es sich um keinen Kanaaniter handelte. Und so sagt Chadal, der italienische Ausleger des 19. Jahrhunderts, Tochter eines Kanaani nach der wörtlichen Bedeutung. Kanaani ist der Name einer Nation. Es gibt keinen Beweis dafür, dass es kein Kanaani im eigentlichen Sinne ist. Also Chadal, der natürlich all die Auslegungen kennt, sagt, kann man nichts machen, ist die Tochter eines Kanaaniters. Benno Jakob hat eine, wie ich finde, sehr interessante Überlegung. Für ihn ist auch klar, dass es sich um eine Kanaaniterin handelt. Wie die Frau Judas und Tamar zu verstehen sind. Und so schreibt er eigentlich in der Zusammenfassung zu dem Abschnitt über Juda und Tamar, das biblische Denken kennt Rücksichten. Unter wohlerwogenen Umständen höher stehen als jedes Gesetz. Zum Beispiel die Erhaltung des Lebens und die ihr dienende Liebespflicht. Dies hat Tamar von Juda selbst gelernt. Nur dass er, ängstlich geworden, auf halbem Wege stehen bleibt, während sie in unerschütterlicher Treue festhält und ihn, ohne dass er es weiß, mit Ring, Band und Stab an sich bindet. An dem Siegelring ist diese Symbolik am deutlichsten. Lege mich wie einen Siegelring an deine Brust, wie einen Siegelring an deinen Arm, ein Siegelring an meiner rechten Hand, aus Jeremia. Mit Schnur und Stab aber nimmt sie selbst das Zepter künftiger Königsherrschaft in Verwahrung, das Juda fahren zu lassen droht. So ist Tamar die würdige Nachfolgerin der Stammmütter, die alle nur in dem Gedanken an das künftige Geschlecht der Verheißung leben, einer Sarah, einer Rebekka, einer Lea und Rachel. Ja, sie steht noch höher, weil sie ursprünglich eine Fremde war. Ihre Abkunft wird nicht angegeben, nur ihr Name, was umso sicherer absichtlich ist, als bei dem Weibe Judas das Gegenteil der Fall war. Ohne Zweifel war auch Tamar Tochter eines Kanaaniters, denn unter Kanaanitern lebte Juda und hatte für sich selbst ein Weib von ihnen genommen. So wird er für seinen Sohn dasselbe getan haben. Und wahrscheinlich heißt es deshalb, dass er selbst die Wahl getroffen hat. In den Fällen, wo der Vater für den Sohn wirbt, handelt es sich um Mischehen. Abraham muss einen Freiwerber senden, weil Rebekka in einem fremden Lande wohnt. Dass sie aber nur Tamar und nicht Tochter eines Kanaani genannt wird, bedeutet, dass sie eine Persönlichkeit war, die nur in sich selbst ihren Wert hatte. Diesen Wert hat ihre Empfänglichkeit für die erhabene Mission, die Stammmutter des Messias zu werden, gegeben. Adliger Sinn löscht unedle Abkunft aus. Und Tamars Gestalt ist ein Triumph des Geistes über das Blut, der werbenden Kraft der nationalreligiösen Idee Israels und seines Glaubens. Dafür haben wir ein anderes Beispiel in Jitro. Exodus 18 wird er mit solcher Geflissentlichkeit beständig der Schwiegervater Moses genannt, dass es nicht weniger als 12-mal geschieht. Nur wo er sich mit Israel freut und hingerissen dessen Gott nennt und anerkennt, heißt er nur Jitro. Er, das Ich allen Ichs, macht zur Persönlichkeit. Und bei Großen ist mehr als alle Titel der bloße Name. Damit verstehen wir nun auf der anderen Seite Tochter eines Kanaani. Dieser Schua war ein echter Kanaaniter mit kanaanitischer Sinnesart. Und seine Tochter war nichts als seine Tochter und von gleichem Schlage wie waren ihre Söhne. Nicht nur, dass sie für ihren israelitischen Beruf keinen Sinn haben, sie wollen im Fall von Er überhaupt keine Kinder zeugen und im Fall von Onan jedenfalls nicht für einen anderen. Das gehört zu den kanaanitisch-ägyptischen Perversitäten, während ein echter Sohn Abrahams für sein Volk und die Ewigkeit zeugt. Darum tötet sie der Gott, der leben will, und fügt es, dass Juda selbst, den Vorfahren der Könige, zeugt, von einer Frau zwar fremden Blutes, aber ihm nicht nur ebenbürtig, sondern an sittlicher Reinheit, Klarheit und Kraft überlegen. Aus alledem ergibt sich die Unentbehrlichkeit des Kapitels für die Genesis. Sie will die Ursprünge Israels erzählen. Seine Geschichte aber gipfelt in dem Königtum. Nachdem es bereits den beiden Stammvätern des Volkes, Abraham und Jakob, denn Isaak ist nur Bindeglied, geweissagt war, musste angedeutet werden, aus welchem Stamm der König sein wird. Vor allem, was für eine Stammmutter er gehabt hat. Die drei Kapitel 34, 36, 38 haben eine innere Beziehung aufeinander. Jedes Mal handelt es sich um eine Mischehe und Einheirat. Eine Tochter Jakobs heiratet einen Kanaaniter, sie geht verloren. Der Bruder Jakobs heiratet Kanaaniterinnen. Er geht in dem fremden Volke dermaßen auf, dass Esau, ist die Zeile verloren gegangen, Sekunde, dass Esau mit Edom identisch wird. Eine edle Fremde heiratet in Israel ein, sie wird die Ahnfrau des ruhmreichsten Geschlechts in Israel. Dass das Kapitel gerade an dieser Stelle in die Josefsgeschichte eingeschaltet ist, hat ansprechend Ranke mit künstlerischen Gründen zu erklären versucht. Mit dem Ende von Kapitel 37 soll ein Stillstand eintreten. Die Verwicklung soll noch nicht gelöst werden. In diese Pause, da Josefs Schicksal reift und der Vater in Trauer daheim sitzt, tritt Kapitel 38 ein. Aber das ist nicht ausreichend, denn es erklärt nicht, warum gerade diese Geschichte eingeschaltet ist. Auf die richtige Erklärung führt der Midrasch. Bevor eine Knechtschaft beginnt, wird schon der Erlöser geboren. Mit der Hinabführung Josefs beginnt die Knechtschaft Israels in Ägypten. Peretz ist der Stammvater des messianischen Königs. Es ist derselbe prophetische Trostgedanke wie 6,8. Josef ist der Held der folgenden Erzählung, aber das Heil wird von Juda kommen. Andererseits wird Kapitel 38 sowohl mit 37, erkenne doch und er erkannte, als mit Kapitel 39, Tamar und Potiphar verknüpft. Ja, soweit hier zu Juda und Tamar. Bei Benno Jakob ist sicher auch nochmal wichtig, im Hintergrund zu sehen, wenn er hier ganz eindeutig sagt, es geht nicht um das Blut, dass er das 1934 geschrieben hat, in einer Zeit, wo es sehr wohl um das Blut ging. Und er hätte ja auch eine, gegen die Blutideologie der Nazis, auch eine jüdische Blutideologie aufbauen können, indem er jüdisches Blut als das Höhere definiert hat. Aber er tut das nicht, sondern lehnt völlig jede Bluttheologie, jede Blutabstammung ab und sagt, es kommt im Grunde genommen auf die Haltung und nicht auf das Blut an. Ja, wir haben sehr unterschiedliche Dinge zu der Geschichte von Tamar und Juda gehört, die durchaus teilweise widersprüchlich nebeneinander stehen. Sind dazu noch Nachfragen, Anmerkungen?
Tamara?
Ja, ich möchte.
Josefs Geschichte zuwenden, und ich habe mich auch da weiter an Benno Jakob gehalten, weil er eben ganz gute allgemeine Blicke in die Erzählung bringt. Zunächst mal sagt er noch einiges zu der Gestalt Potiphars, was sich ganz gut an das anschließt, was er zu Tamar gesagt hat. Und zwar beginnt das da, wo eben wieder zurückgegriffen wird auf die Geschichte Josefs nach dem Ausflug zu Tamar und Juda. Und sagt Benno Jakob dann eben, die Titel Potiphars anzugeben war nötig, da die ganzen folgenden Erzählungen zeigen sollen, wie Josef überall die Höchstgestellten für sich zu gewinnen wusste. Diese aber sind die Vorläufer des Königs selbst. Das will Psalm 105, 22a, wo eben auch auf das Schicksal Josefs Bezug genommen wird, sagen, er nahm die Obersten durch seine Persönlichkeit ein. Dazu kommt jetzt die Bezeichnung Ish Mitzri. Wir haben wieder das Wort Ish, der Mann, und eben Mitzri, ägyptischer Mann. Wellhausen, der große Bibelkritiker, protestantische Bibelkritiker Ende des 19. Jahrhunderts, mit dem sich Benno Jakob stark auseinandergesetzt hat. Wellhausen nennt sie völlig sinnlos. Dillmann nichtssagend. Daher behaupten alle folgenden Kritiker, dass nach einer Version, eben der Quelle J, Josef von einem gewöhnlichen, namenlosen Ägypter gekauft worden sei. Der Redaktor aber habe, um sie mit dem anderen Bericht, dem Elohisten, auszugleichen, aus 37,36 Potiphar, der Höfling Pharaos, der Oberste der Schlachter, eingefügt und somit die beiden Herren identifiziert. Aber wird denn mit dieser Scheidung etwas geholfen? Im Gegenteil. Wenn der Käufer in Ägypten ein einfacher Privatmann war, so war er gewiss ein Ägypter. Die Angabe also erst recht sinnlos. Während die Leibwache sogar wahrscheinlich aus Ausländern stand. Wie zum Beispiel bei den Israeliten, die Kreti und Pleti. Aber der Torah muss gerade an dem Wort Mitzri viel liegen, da sie es im Folgenden noch zweimal wiederholt. Die Erklärung gibt die Analogie von 38,2 Ish Knaani. Potiphar war ein vornehmer und eben deshalb rechter Ägypter nach Sinnesart und Religion. Das soll einerseits das hässliche Betragen der Frau Potiphars, andererseits das rühmliche Verhalten ihres Mannes beleuchten. Während sie in ehebrecherischer Sinnlichkeit dem schönen Jüngling nachstellt, hat er trotz seines Ägyptertums ein Auge für Josefs moralische Qualität oder wenigstens für ihren Nutzen. Diese aber sind ein Ergebnis von Josefs Gottesfurcht. Nunmehr begreift man die Stellung von Kapitel 38. Kapitel 39 ist seine Parallele. Und wenn man sieht, wie Levitikus 18,3 die Art des Landes Ägypten und die Art des Landes Kanaan zusammengestellt ist, das sind nämlich die Warnungen, nicht die Unzuchtverbrechen der Ägypter und der Kanaaniter zu begehen, seine Ergänzung. Und es ist derselbe Geist hoher Gerechtigkeit, der freudig auch die guten Seiten an dem fremden Volke oder edle Gestalten in ihm anerkennt. Dort Tamar, hier Potiphar. Also da ergänzt im Grunde genommen Benno Jakob das, was er zu Tamar gesagt hat. Und dann habe ich noch etwas ausgewählt, wie er die Deutung des Traumes Pharaos durch Josef beschreibt. Worin besteht eigentlich die Weisheit Josefs, als er dem Pharao die Träume deutet? War sie wirklich so groß? Hätte sie nicht auch von den Weisen Ägyptens aufgebracht werden können? Das am wenigsten Bewundernswerte ist die Deutung selbst. Sie besteht nur in einem einzigen, wenn auch glücklichen Gedanken. Die sieben bedeuten 7 Jahre, also 7 gute und danach 7 schlechte Jahre. Das Entscheidende jedoch ist der Rahmen, die Einfassung, die Josef seiner Deutung gibt und an der unbegreiflicherweise alle Erklärer, sogar die jüdischen, meines Wissens vorübergegangen sind. Es sei denn, dass sie es nicht für nötig hielten, darauf aufmerksam zu machen. Es ist das Wort Gott. Damit hat Josef angefangen. Gott möge antworten, was Pharao frommt, nicht ich. Er kommt direkt aus dem Gefängnis vor den Thron des Königs. Und dies ist sein erstes Wort. Das ist eine ebenso fromme wie freimütige Rede. Wer Gott vor Augen hat, der ist zugleich demütig und furchtlos. Was ist denn gegen ihn selbst ein König? Wie der Pharao dies aufgenommen habe, wird nicht gesagt. Vielmehr erzählt er nunmehr seine Träume. Darauf hebt Josef wiederum mit er Gott an, schließt auch die Deutung mit er Gott und unterstreicht das nochmals in dem Doppelsatz Vers 32 mit zweimaligem er Gott. Wie nachdrücklich dies sein soll, lässt sich auch syntaktisch zeigen. Nachdem das Nomen Ha Elohim, also der Gott, schon in der ersten Vershälfte genannt war, hätte in der zweiten zur Hervorhebung bereits das dem Partizipium nachgestellte Pronomen er eilt genügt. Dass das Nomen selbst wiederholt wird, ist eine besondere Art der Verstärkung. Es soll wie das erste, so das letzte Subjekt in Josefs Rede sein, bevor er zu den praktischen Dingen übergeht, die Sache der Menschen sind und bei denen er daher Gott ebenso weise aus dem Spiel lässt. Also viermal nennt er Gott. Und zwar zu Anfang nur Elohim, aber nachdem er die Träume gehört hat, Ha Elohim mit dem bestimmten Artikel. Sie, die Träume, haben ihm gezeigt, dass sie von ihm kommen. Pharao aber, der vorher das Wort kein einziges Mal gebraucht hatte, hat die feine Lehre, die der hebräische Sklave ihm gibt, verstanden. Und er sprach zu seinen Dienern, finden wir wohl einen Mann wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und zu Josef gewandt, nachdem Gott dir all dies kundgetan hat, ist keiner so klug und weise wie du. Noch ein anderer Grund sprach mit. Die mageren Kühe und Ähren bedeuten Jahre der Hungersnot, die über das Land kommen soll. Aber wie hätten die Weisen Ägyptens, dieses Hauses der Knechte, das heißt dieses klassischen Landes der Servilität, es wagen dürfen, dem König zu sagen, dass unter seiner Regierung schlechte Jahre kommen werden? Das nun ist das Große an Josefs Deutung und die Überlegenheit seiner Weisheit. Er hat den Mut zur Wahrheit, auch vor einem König. Er wünscht, dem Pharao nur Gutes deuten zu können, aber er verbirgt sich nicht dafür. Er kann es nicht, weil das bei Gott steht. Er erinnert den Pharao daran, dass es ein Irrationales gibt und das Glück unbeständig ist. Nicht seine Träume deutet er dem König, sondern seine Pflichten. Das ist die israelitische Weisheit, die aus dem Glauben an den allmächtigen Gott stammt, den Schöpfer und Regenten der Welt, der die Zeiten ändert und deren Aufgabe es ist, die Menschen zu lehren, was sie tun sollen. Auch Pharao ist ein Weiser. Ein Zeichen dessen ist schon, dass er solche Träume hat und von ihnen beunruhigt wird. Und wie er sie erzählt, womit er halb und halb bereits auf die richtige Deutung führt. Als dann das sichere Gefühl und Urteil, womit er Josefs Deutung als die allein zutreffende annimmt. Die Empfänglichkeit für den religiösen Gedanken und die schöne Unbefangenheit, mit der er sich von dem semitischen Sklaven eine feine Lehre geben lässt. Und zuletzt und zumeist die Bereitwilligkeit und der Enthusiasmus, mit denen er auf Josefs Rat eingeht. Es ist die gesunde Vernunft, die in diesem ägyptischen Herrscher aller offiziellen Wissenschaft zum Trotz durchbricht. Wie anders steht dieser Pharao da als der des Mose, der von Josef nichts wissen wollte, der dem Gesandten des Ewigen das freche Lästerwort entgegenschleudert, wer ist er? Ich kenne ihn nicht. Es ist unter anderem auch die politische Absicht der Josefsgeschichte, ein Gegenstück zu jenem Pharao aufzustellen und ein Ruhm der Tora, diesen ägyptischen Herrscher, der vielleicht als ein Hyksos-König gar kein Ägypter war, so gezeichnet zu haben, dass er und Josef einander wert sind. Welche Harmonie nicht der geringste Reiz der Erzählung ist. Josef ist weise, Pharao ist weise, seine Diener, denen die Worte Josefs gleichfalls gefielen, sind es. Der Erzähler ist recht. Und unweise sind nur die Weisen, die geheimen Räte Pharaos, die keinen Rat wussten und deren Weisheit ihr Geheimnis blieb. Also so viel zu der Traumdeutung und Pharao, der hier eigentlich ganz gut wegkommt in der Darstellung Benno Jakobs. Ja, sind dazu noch Fragen, Überlegungen?
Herr Mara?